Die offizielle Version von 9/11 ist bekannt. Osama bin Laden hat 19 Terroristen nach Amerika geschickt, die 4 Flugzeuge gekapert und damit den schlimmsten Terroranschlag der Geschichte verübt haben. Soweit, so einfach und klar. Nur gibt es dabei einige Fragezeichen, auf die ich zum Verständnis für alle, die sie nicht kennen, kurz eingehen möchte. Zunächst eine einfache Frage. Wie viele Türme sind bei 9/11 in New York eingestürzt? Wenn Ihre Antwort 2 lautet, muss ich Sie enttäuschen. Es waren 3 Türme, wobei der dritte Turm, World Trade Center 7 oder Salomon Building, von keinem Flugzeug getroffen wurde. Dort brannten lediglich ein paar kleine Feuer, die laut offizieller Version dafür gesorgt haben sollen, dass das Gebäude im freien Fall eingestürzt ist. Das Problem dabei ist, dass so etwas weder vor noch nach 9/11 jemals geschehen ist, obwohl es viele Türme auf der Welt gab, in denen größere und heißere Feuer wesentlich länger gebrannt haben als im Falle von WTC 7. Merkwürdig ist außerdem, dass die BBC schon 20 Minuten vor dem Einsturz von WTC 7 live aus New York dessen Einsturz gemeldet hat. Die Korrespondentin hatte die Meldung aus dem Ticker von Reuters bekommen und meldete es live im Fernsehen, während im Hintergrund zu sehen war, dass das Gebäude noch stand. Die BBC hat sich für die Falschmeldung erst 2009 entschuldigt. Das ist übrigens etwas, was ich immer wieder beobachte. Wenn sich Medien auf ihre Korrespondenten vor Ort berufen, soll das beim Zuschauer oder Leser ein besonderes Vertrauen in den Wahrheitsgehalt der gemeldeten Nachrichten erzeugen. Oft sind diese Berichte aber miserabel. Die Korrespondentin hätte sich nur umdrehen und aus dem Fenster schauen können, um zu sehen, dass das Gebäude noch stand. Woher aber Reuters diese Information 20 Minuten vor dem Einsturz bekommen hatte, ist bis heute nicht geklärt. Und wie gesagt, diese Informationen zu WTC 7 sind alles unbestrittene Fakten und keine Verschwörungstheorien. Es gab aber noch andere Ungereimtheiten bei 9/11. Es ist Routine in der Luftfahrt, dass ein Flugzeug, das ohne Flugkontakt fliegt oder vom Kurs abweicht, von Abfangjägern verfolgt wird. Dafür stehen in jedem Land spezielle Staffeln bereit, die in der Regel in wenigen Minuten ein solches Flugzeug erreichen. Das ist wie gesagt Routine und passiert praktisch täglich irgendwo auf der Welt. Nur bei 9/11 soll diese Routine gleich bei 4 Flugzeugen gleichzeitig versagt haben. Um 8.14 Uhr wurde das erste Flugzeug gekapert. Um 8.46 Uhr schlug das erste Flugzeug in einen Turm in New York ein und erst um 10.03 Uhr stürzte das letzte Flugzeug ab. Also selbst nach dem ersten Einschlag in New York konnten die Flugzeuge noch immer 1 Stunde und 17 Minuten ungestört im amerikanischen Luftraum umherfliegen, ohne dass Abfangjäger losgeschickt wurden. Ebenfalls etwas, was weder vor noch nach 9/11 jemals vorgekommen ist. Und nicht zuletzt war der Einschlag in das Pentagon ebenfalls etwas, was Piloten nicht wirklich erklären können, da selbst die besten Piloten nicht in der Lage sind, eine Boeing 757 mit 800 Stundenkilometern in 10 Meter Höhe so fliegen zu können, wie es gemäß der offiziellen Version Amateure getan haben sollen. Wie gesagt, das alles sind Fakten, keine Verschwörungstheorien. Es gibt noch mehr offene Fragen, aber das lassen wir hier mal weg. Ich will jetzt auch gar nicht behaupten, dass ich weiß, was damals passiert ist. Vielleicht stimmt die offizielle Version ja und ist nur unvollständig. Fakt ist aber einfach, dass es bei der offiziellen Version Fragen und Widersprüche gibt, auf die die offizielle Untersuchung keine Antworten gibt. Es gab dann die offizielle Untersuchung, deren Ergebnis die offizielle Version der westlichen Medien ist. Jedoch sind Teile der Untersuchungsergebnisse immer noch geheim. Wenn alles so klar ist, warum kann es nicht veröffentlicht werden? Die Verschwörungstheoretiker, die diese Fragen stellen, diskutieren nun 3 Versionen und nennen sie Surprise, Lihop und Mihop. Surprise ist die offizielle Version. Bin Laden hat die USA überrascht. Lihop heißt Let it happen on purpose und bedeutet, es war Osama Bin Laden, die USA wussten aber davon und haben es geschehen lassen. Aus welchem Grund auch immer. Und Mihop heißt Make it happen on purpose und bedeutet, die USA haben 9/11 selbst durchgeführt. Nun kann man fragen, warum jemand in den USA das getan oder auch nur zugelassen haben sollte, noch dazu vielleicht die Regierung selbst. Auch dazu gibt es Theorien, denn mit 9/11 wurde viel Geld verdient. So wurden an den Börsen Tage vorher hohe Wetten auf fallende Kurse ausgerechnet der an 9/11 beteiligten Fluglinien und Flugzeughersteller abgeschlossen, auf andere jedoch nicht. Und deren Kurse sind danach massiv gefallen. Diese Transaktionen wurden nie untersucht und bis heute weiß man nicht, wer sich da eine goldene Nase verdient hat. Auch hatte das World Trade Center im Juli 2001, also 2 Monate vor 9/11, den Besitzer gewechselt. Und der neue Besitzer hat die Versicherung so abgeschlossen, dass 9/11 ihm große Gewinne brachte. Er bekam 4,5 Milliarden von den Versicherungen. Weit mehr, als die Gebäude tatsächlich wert waren, weil er argumentierte, es wären zwei Schäden gewesen und nicht einer, weshalb er die Versicherungssumme zweimal ausbezahlt bekam. Das ist aber alles Kleingeld im Vergleich zu den Gewinnen, die der folgende Krieg gegen den Terror der Rüstungsindustrie in den USA brachte. Da geht es um inzwischen tausende Milliarden. Auch die Erdölindustrie der USA, die sich nach dem Irakkrieg die Rechte für das irakische Öl sicherte, hat ungezählte Milliarden daran verdient. Und wie es der Zufall will, waren hohe US-Regierungsmitglieder bis hin zum Vizepräsidenten sehr eng mit der Ölindustrie und ausgerechnet den Firmen verbandelt, die am meisten profitierten und standen mit Gehältern in Millionenhöhe in deren Diensten, bevor sie in die Regierung Bush eintraten. Und noch etwas ist interessant. In den 1990er Jahren gab es eine Gruppe neokonservative US-Politiker, die eine Strategie erarbeiten wollten, wie die USA ihre Vormachtstellung im 21. Jahrhundert sichern könnte. Wenig überraschend war ihre Antwort: Die USA brauchen mehr Militär. Da damals aber der Kalte Krieg vorbei war und die Rüstungsausgaben rückläufig waren und die Menschen endlich die versprochenen Friedensdividende in Form von besserer Bildung und Infrastruktur genießen wollten, war den Denkern klar, dass es schwer sein würde, die Menschen für höhere Militärausgaben zu begeistern. Im Jahr 2000 gaben sie einen Bericht heraus, der jedoch schon länger vorher ausgearbeitet war, in dem man lesen konnte, wie die Amerikaner für höhere Militärausgaben begeistert werden konnten. Zitat: Darüber hinaus wird der Transformationsprozess, selbst wenn er revolutionäre Veränderungen mit sich bringt, wahrscheinlich ein langer sein, der ohne ein katastrophales und katalysierendes Ereignis wie ein neues Pearl Harbor kaum umsetzbar ist. Zitat Ende. Und wie es der Zufall wollte, saßen Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, John Bolton und andere in dem Komitee, die alle unter Bush Junior wichtige Schlüsselpositionen in der neuen US-Regierung einnahmen. Und nur 8 Monate, nachdem diese Herren an der Macht waren, geschah das neue Pearl Harbor, das sie sich so sehr gewünscht hatten, in New York. Das alles mag einer als Zufälle ansehen, ein anderer mag das für verdächtig halten. Ich habe hier nur Fakten aufgezeigt. Die Antworten auf Fragen, die sich für den einen oder anderen daraus ergeben können, muss jeder für sich suchen. Kurz vor dem 18. Jahrestag von 9/11 gab es neue Meldungen, die es jedoch nicht in die Mainstream-Medien geschafft haben. Die Mainstream-Medien dreschen auf jeden ein, der Fragen zu 9/11 stellt. Dabei ist es doch gerade die Aufgabe von Journalisten, kritische Fragen zu stellen. Bei 9/11 sind kritische Fragen jedoch Verschwörungstheorien und werden lächerlich gemacht. So hat die University of Alaska Fairbanks in jahrelanger Forschungsarbeit den Einsturz von WTC-7 untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Feuer nicht der Grund für den Einsturz sein können. Der offizielle Regierungsbericht wird von diesen Experten also als unwahr bezeichnet. Viele Jahre haben sie daran geforscht. Das Gebäude wurde von 81 Stahlsäulen getragen und damit es im freien Fall in sein Fundament einstürzt, wie es geschehen ist, müssen alle Säulen gleichzeitig nachgeben. Der offizielle Bericht der Bush-Regierung sprach jedoch davon, dass die Feuer von Büromöbeln eine einzige Säule, die Säule Nummer 79, geschwächt haben, was dann zum Einsturz des Gebäudes geführt hat. Außerdem haben New Yorker Feuerwehrbeauftragte eine neue Untersuchung gefordert, da nach ihren Erkenntnissen das Gebäude gesprengt worden sei. Sie sagen, es gebe überwältigende Beweise dafür, dass vorab angebrachte Sprengstoffe die Zerstörung der 3 Gebäude des World Trade Center verursacht haben. Von diesen beiden Neuigkeiten hörte man nichts in der Mainstream-Presse in Deutschland. Stattdessen gab es pünktlich zum 18. Geburtstag überall Artikel, die von Verschwörungstheorien berichteten. Das finde ich ja okay, aber dann sollten sie auch auf die offenen Fragen eingehen und darlegen, warum die einzelnen Punkte unwahr sind. Nur das tut keiner dieser Artikel oder Beiträge im Fernsehen. Sie ignorieren die offenen Fragen einfach. Wie das gemacht wird, will ich an 2 Beispielen aufzeigen. ZDF History brachte am 9. September eine Doku mit dem Titel 9/11. Was geschah am 11. September 2001? Und sie begannen mit den Verschwörungstheorien. Da habe ich mich zumindest eine Minute lang gefreut, denn ich hatte gehofft, dass das ZDF nun auf die offenen Fragen eingehen würde. Vielleicht würde das ZDF mir nun erklären, wie ein Stahlgebäude wegen einiger kleiner Feuer einfach in sich zusammenstürzen kann und warum stundenlang kein Abfangjäger zu den gekaperten Flugzeugen geflogen ist. Ich hatte gehofft, dass nun die offenen Fragen eine nach der anderen abgearbeitet würden. Das war natürlich naiv. Diese Dinge wurden in der ZDF-Doku gar nicht erwähnt. Stattdessen ließ man ein paar Leute zu Wort kommen, die Zweifel an der offiziellen Version äußerten, jedoch erfuhr der Zuschauer, der die oben genannten offenen Fragen nicht kennt, keinerlei Zusammenhänge, die ihn misstrauisch machen konnten. Die Verschwörungstheoretiker wurden einfach als recht wirre Typen dargestellt. Danach ging es in der Doku nur um das angebliche Versagen der Geheimdienste, die wegen angeblich schlechter Zusammenarbeit ihre Erkenntnisse nicht ausgetauscht hätten, was zur Katastrophe geführt hat. 9/11 ist nichts weiter als eine Art bürokratische Panne, so erfährt es der ZDF-Zuschauer. Auch der Spiegel versucht sich an dem Thema. Dort durfte sich Sascha Lobo an 9/11 abarbeiten, wobei er schon in der Überschrift die Richtung vorgab. Zitat: 9/11 und Social Media mit 12 Schritten in die Verschwörungsgalaxie. Zitat Ende. Auch der Spiegel ging also gar nicht auf die offenen Fragen ein, stattdessen versuchte Lobo, an allem den sozialen Medien die Schuld zu geben. Und natürlich darf der Begriff Antisemitismus nicht fehlen, der dem Leser suggerieren soll, alle Verschwörungstheoretiker seien auch gleichzeitig Antisemiten. Mit denen will natürlich niemand etwas zu tun haben. Das klingt im Spiegel so. Zitat: Verschwörungstheorien können Menschen radikalisieren, weil sie Weltbilder erzeugen, in denen Gefahr droht von einer geheimen, kleinen, supermächtigen Gruppe, gegen die man sich wehren muss. Vielleicht sogar mit allen Mitteln. Deshalb können alle Verschwörungstheorien auch antisemitisch gewendet werden, stets schwingt die kleine Gruppe der bösen Manipulatoren in der Erzählung mit. Zitat Ende. Nun müssen wir vielleicht erst einmal den Begriff Verschwörungstheorie klären. Eine Verschwörung liegt dann vor, wenn zwei oder mehrere Personen etwas gegen jemanden anderen planen. Im Duden steht zur Definition des Wortes Verschwörung, Zitat, gemeinsame Planung eines Unternehmens gegen jemanden oder etwas, besonders gegen die staatliche Ordnung. Zitat Ende. Und wenn jemand eine solche Verschwörung vermutet, dann ist er ein Verschwörungstheoretiker. Das trifft derzeit auf die Mainstream-Medien zu. Sie vermuten überall russische Verschwörungen gegen die Demokratie. Und das sind per Definition auch Verschwörungstheorien, denn sie berichten von der Theorie, dass sich Russland gegen den Westen verschworen hat und ständig irgendwo Wahlen beeinflussen will. Damit radikalisieren die Medien ebenfalls Menschen, wenn sie ihnen laufend Russland als großen Feind präsentieren. Beweise gibt es keine. Im Gegenteil, sind alle Anschuldigungen bisher in sich zusammengebrochen, wie der Müller-Bericht gezeigt hat. Daher bin ich dafür, nicht mit Kampfbegriffen wie Verschwörungstheorie zu arbeiten, sondern einfach die Fakten anzuschauen und zu prüfen. Dabei kann auch mal rauskommen, dass es nicht genug Fakten für eine Beurteilung gibt, dann ist das eben so. Aber fehlende Fakten als Bestätigung der eigenen Meinung zu interpretieren und zu sagen, das wird sich dann später schon bestätigen, ist unseriös. Aber so arbeiten die Medien. Sie tun so, als sei alles klar. Von fehlenden Fakten erfährt der Leser nichts. All die Widersprüche bei der Verschwörungstheorie der angeblich russischen Wahleinmischung lassen die Medien weg und erzählen die Geschichte vom bösen Russland. Und alle offenen Fragen bei 9/11 lassen sie auch weg und propagieren den offiziellen Bericht, der jedoch voller Widersprüche und Ungereimtheiten ist. Die Mainstream-Medien biegen sich eine Geschichte so zurecht, wie sie ihnen passt, anstatt sie differenziert und von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und so geht es auch in dem Artikel von Sascha Lobo im Spiegel weiter. Zitat: Es gibt beim Verschwörungsglauben wichtige graduelle Unterschiede. In vielen westlichen Industrieländern gibt es Zahlen, nach denen zwischen 50% und 60% der Bevölkerung an mindestens eine Verschwörungstheorie glauben. Einige Fachleute gehen sogar davon aus, dass alle von uns Aspekte solcher Mythen verinnerlicht haben, ohne es zu ahnen. Zitat Ende. Ob Herr Lobo wohl ahnt, dass auch er ein Anhänger von Verschwörungstheorien ist, wenn er das Narrativ der angeblichen russischen Einmischung in Wahlen unterstützt? Danach versucht sich Herr Lobo an eine Analyse, die Verschwörungstheoretiker zu quasi geistig Verwirrten macht. In 12 Punkten will er aufzeigen, wie ein Mensch sich in Verschwörungstheorien versteigt. Erste Phase: Sinnsuche. Hier unterstellt Lobo, dass jeder Verschwörungstheoretiker durch irgendeine Lebenskrise vom rechten Weg abgekommen ist. Zitat: Es beginnt auffällig oft mit persönlichen Krisen. Die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien, so beschreibt es eine im März 2017 veröffentlichte Studie, basiert auf dem Gefühl einer sozialen Ausgeschlossenheit, im Extremfall Einsamkeit. Um sich dagegen selbst zu helfen, machen sich Menschen in dieser Phase auf Sinnsuche, ob bewusst oder unbewusst. Zitat Ende. Dann kommt die zweite Phase, der Einstieg. Lobo erklärt uns hier, Zitat: Diese Sinnsuche mit Krisenhintergrund muss als Zeit der intellektuellen Verletzlichkeit begriffen werden. Es handelt sich auch um die Phase im Leben von Menschen, wo sie anfälliger für Sekten oder eine Drogensucht sind. Zitat Ende. Gut zu wissen. Mich würde allerdings interessieren, welche Drogen diejenigen genommen haben, die uns 3 Jahre lang die Verschwörungstheorie von der russischen Einmischung in die US-Wahlen erzählt haben. Zur dritten Phase. Neugier, schreibt Lobo. Zitat: Die Wahrheit über 9/11, wer möchte die nicht kennen? Gerade wo noch immer nicht alle Akten und Fakten auf den Tisch liegen. Das ist zwar bei fast allen Vorgängen so, die die nationale Sicherheit von Staaten betreffen, aber die Neugier siegt hier über die Differenzierung. Zitat Ende. Ich hätte mich gefreut, wenn Lobo hier endlich mal auf die offenen Fragen eingegangen wäre und mir erklärt hätte, warum die offizielle Version seiner Meinung nach auf jeden Fall der Wahrheit entspricht. Und seien wir ehrlich, wer differenziert bei diesem Thema? Diejenigen, die beide Versionen kennen und Fragen stellen? Oder Mainstream-Journalisten wie Lobo, die das von US-Präsident Bush vorgegebene Narrativ unkritisch nachplappern, ohne irgendwelche Fragen zu stellen? Differenzierte Betrachtung bedeutet, sich alle Seiten anzuhören. Genau das tun die 9/11-Verschwörungstheoretiker. Sie kennen die offiziellen Berichte wahrscheinlich besser als Herr Lobo und daher kommt es ja, dass sie Fragen haben. Das Gegenteil von dem, was Lobo schreibt, ist wahr. Es sind gerade die Mainstream-Journalisten, die das Thema völlig undifferenziert betrachten. Und dann kommt die vierte Phase, der Zweifel. Lobo schreibt, Zitat, Formulierungen wie Zweifel an der offiziellen Version bauen geschickt zwei Ebenen auf. Eine Fassade und die vermeintlich ganz andere Wahrheit dahinter. Deshalb ist 9/11 so dankbar. Hier ist kaum bestreitbar, dass die Öffentlichkeit nicht jedes Detail kennt, weil etwa zur Attacke auf das Pentagon Akten unter Verschluss sind. Hört sich dramatisch an, aber faktisch sind alle Akten einer Administration zunächst nicht öffentlich, vom Pankower Bürgeramt ebenso wie vom Verteidigungsministerium. Zitat Ende. Da hat er recht, aber darum geht es nicht. Wie schon aufgeführt, lenken die Mainstream-Medien bei 9/11 geschickt von den tatsächlichen Fragen der Verschwörungstheoretiker ab. Das Misstrauen wecken ja nicht so sehr die geschwärzten Stellen in den Berichten, sondern die offensichtlichen Unwahrheiten, die eben nicht geschwärzt sind. Geschwärzt sind im Wesentlichen nur noch Fragen der Finanzierung der Terroristen durch Saudi-Arabien. Das ist sicherlich ein interessantes Thema, aber es gibt auch ohne das genug offene Fragen, auf die die offiziellen Berichte keine oder offensichtlich unwahre Antworten geben. Nur darüber wird in den Mainstream-Medien nie berichtet. Sie halten ihre Leser dumm. Dann kommt die fünfte Phase, Gutgläubigkeit. Lobo schreibt, Zitat, hier beginnen die konkreten Verschwörungserzählungen zu wirken, denn der Mensch neigt dazu zu glauben, was andere ihm erzählen. Aber eigentlich ist Gutgläubigkeit eine soziale Fähigkeit, die es uns ermöglicht, besser und schneller in sozialen Gruppen zu agieren. Etwa weil man eine geschilderte Bedrohung nicht erst unbedingt mühsam selbst überprüfen muss, sondern sofort gemeinsam dagegen agieren kann. Leider nutzen Verschwörungstheoretiker unsere positive Fähigkeit der Gutgläubigkeit aus. Zitat Ende. Und genau das tun die Mainstream-Journalisten. Sie nutzen unsere positive Fähigkeit der Gutgläubigkeit aus. Die Spiegelleser sollen keine kritischen Fragen stellen, sondern dem Spiegel seine Version glauben. Der Spiegel könnte ja mal erklären, wie man auf die oben genannten offenen Fragen zu 9/11 antworten kann. Nur tut er das nie. Stattdessen verunglimpft er kritische Fragen und baut auf die Gutgläubigkeit seiner Leser. Danach wird es interessant in der sechsten Phase, die narrative Verstärkung. Lobo führt aus, Zitat, YouTube ist der Vatikan der Verschwörungstheorie. Das liegt auch daran, dass Filme eine lineare, wenig interaktive Erzählstruktur haben und das Publikum deshalb gezwungen ist, der gesamten Geschichte zu folgen. Erzählungen sind das machtvollste Kommunikationsinstrument, das wir kennen. Zitat Ende. Genau, aber wo hat YouTube sich das abgekupfert? Beim Fernsehen und bei den Medien. Jeder Artikel und jede Doku hat eine lineare, wenig interaktive Erzählstruktur und zwingt das Publikum, der gesamten Geschichte zu folgen. Darum ist es ja so wichtig, in einem Artikel oder in einer Doku beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, beide Versionen zu erzählen, damit sich der Zuschauer oder Leser ein eigenes Bild machen kann. Daher, Herr Lobo, wo ist bei Ihren Artikeln dieses Element? Warum kritisieren Sie etwas bei YouTube, was Sie ganz genauso machen? Aber Lobo ist in Fahrt und es geht weiter. Siebte Phase. Algorithmische Verstärkung. Lobo schreibt, Zitat, seit 2015 ist Autoplay bei YouTube Grundeinstellung. Die Plattform spielt also die Empfehlungen immer weiter von allein ab. Daraus hat sich ein fataler Mechanismus entwickelt. Denn Verschwörungstheoretiker sind die perfekten YouTube-Nutzer. Wenn sie einmal angebissen haben, schauen sie Stunden oder Tage lang Videos, liken und verbreiten die neue Kunde im sozialen Umfeld und diskutieren mit anderen Verschwörungstheoretikern darüber. Mehr Engagement geht nicht. Daher berechnet der YouTube-Algorithmus, wie möglichst viele Leute in diese Richtung gezogen werden können. Zitat Ende. Aber das gilt doch auch andersherum. Wenn jemand auf YouTube sich für ZDF History interessiert, dann bekommt er eine Sendung nach der anderen vorgespielt. Ich habe das sehr genau beobachtet, da ich sehr viele Dokus schaue. Wer sich Dokus über 9/11 von ZDF, Arte, ARD und so weiter anschaut, landet automatisch bei der nächsten Doku von denen und bekommt nur erzählt, dass die offizielle Version die einzig wahre ist und dass alle Zweifler verwirrte Spinner sind. Und wer aus Angst vor Beeinflussung durch YouTube nicht auf YouTube-Videos schaut, bekommt diese einseitigen Dokus eben im Fernsehen präsentiert. Dabei sprach Herr Lobo doch gerade von Differenzierung. Wo ist denn diese Differenzierung beim Mainstream? Natürlich sind die Algorithmen von YouTube ein Problem, aber dort hat man immerhin die Chance, durch veränderte Suchanfragen auch andere Meinungen und Sichtweisen präsentiert zu bekommen. Im Mainstream gibt es diese Möglichkeit gar nicht. Dort bekommt man nur das zu sehen, was ARD und ZDF einem zeigen wollen. Dann kommt die achte Phase mit der Erleuchtung und Belohnung. Hier wird Herr Lobo tiefenpsychologisch. Zitat: Irgendwann im Verlauf der Verstärkungen stellt sich das Gefühl ein, man habe eine Erkenntnis erlangt. Eine welterschütternde Erkenntnis, zum Beispiel wie 9/11 angeblich wirklich war. Solche Heureka-Momente hat die Psychologie als mächtiges Belohnungsereignis identifiziert. Evolutionär ergibt das Sinn, denn mehr Wissen verbessert die Überlebenschancen. Die Freude an der neu gewonnenen Erkenntnis kann in einem Euphorieschub resultieren. Zitat Ende. Das mag alles stimmen, aber diese Effekte nutzen alle Medien. Selbst ein interessanter Roman fesselt seine Leser durch Spannung und man fiebert der Auflösung des Rätsels entgegen. Nach dem Muster funktioniert jede Doku und jeder Artikel im Spiegel. Der Leser möchte etwas Neues erfahren, sonst würde er seine Zeit nicht darauf verschwenden, den Spiegel zu lesen. Jeder Artikel über die Skandale von Trump wirkt nach dem Prinzip, die Leute freuen sich an der neu gewonnenen Erkenntnis. Wo ist also das Problem? Ein Problem wird es erst, wenn ein Bericht einseitig ist und die Argumente der anderen Seite weglässt oder diffamiert. Aber das gerade tun ja die Mainstream-Medien, wie auch Herr Lobo in diesem Artikel. Neunte Phase: soziale Verstärkung. Herr Lobo suggeriert hier wieder, dass Verschwörungstheoretiker alle irgendwie sozial gestörte, einsame Menschen sind. Zitat: In sozialen Medien wird die positive Gefühlslage durch Interaktion noch verstärkt. Wer eben noch einsam war, findet im Nu neue Freunde, die die gleiche Erkenntnis hatten. Die soziale Verstärkung entsteht auch dadurch, dass endlich das Ausgangsproblem der Einsamkeit und Ausgrenzung gelöst scheint. Es fühlt sich gut an, zur kleinen, feinen Gruppe der Wissenden zu gehören. Zitat Ende. Ob die Gruppe klein ist oder nicht, sei einmal dahingestellt. Aber auch hier wirkt ein Prinzip, das die Mainstream-Medien täglich nutzen. Wer mal im Pausenraum einer größeren Firma oder Baustelle war, der weiß, was ich meine. Dort liegt die Bild-Zeitung und die Leute besprechen mit Wonne ihre neuen Erkenntnisse, die sie gerade in der Bild-Zeitung gelesen haben. Das ist die soziale Verstärkung, von der Lobo spricht. Sie hat nichts damit zu tun, ob jemand einsam ist. Sie ist Teil von uns Menschen. Wir reden gerne miteinander. Auch beim Friseur kann man das täglich erleben, wenn dort Klatsch und Tratsch aus der Bunten besprochen wird. Aber Lobo will ja Verschwörungstheoretiker in eine bestimmte Ecke rücken und daher kommt danach 10. Phase: Anerkennungsreize. Dazu Lobo, Zitat: Fast nirgends bekommt man so schnell Anerkennung wie in Verschwörungszirkeln. Es reicht, die Verschwörungstheorien zu bestätigen oder nur Zweifel an den offiziellen Versionen zu äußern. Allerdings wird die Anerkennung umgehend entzogen, wenn man gegenläufige Argumente äußert. Zitat Ende. Tatsächlich? Es ist doch genau umgekehrt. Wenn ein Journalist gegenteilige Argumente zu 9/11 äußert, ist er seinen Job los. Beispiele gibt es zuhauf dafür. Bei Verschwörungstheoretikern ist es doch genau andersherum. Zu 9/11 haben sie Fragen und sie freuen sich, wenn jemand Antworten geben würde. Ich lade Herrn Lobo ein, mal eine Podiumsdiskussion mit Leuten wie Dr. Daniele Ganzer zu bestreiten. Dann kann er ja seine Argumente anbringen. Man wird sehen, ob er auf die offenen Fragen antworten kann. Das Problem ist, dass er diese Fragen wahrscheinlich nicht einmal kennt, weil er in seiner Mainstream-Echokammer gefangen ist. 11. Phase: Abwehr und Immunisierung. Lobo schreibt, Zitat: Aus den Anerkennungsreizen ergibt sich eine hermetisch nach außen abgeschottete Gruppe. Verschwörungstheoretiker möchten ihr soziales Umfeld an ihrer Welterkenntnis teilhaben lassen. Aber weil sie meist nur Kopfschütteln, Mitleid oder Spott ernten, grenzen sie sich noch stärker ab. Das mögliche Korrektiv des eigenen sozialen Umfelds wird abgekoppelt. Zitat Ende. Und hier beschreibt Herr Lobo ungewollt das eigentliche Problem. Durch den Kampfbegriff Verschwörungstheoretiker wird eine Diskussion unmöglich. Wenn jemand eine andere Meinung mit diesem Kampfbegriff abtut, anstatt sich auf eine sachliche Diskussion mit Argumenten einzulassen, dann stellt sich die Frage, wer wen ausgrenzt. Ich stelle mir immer nur eine Frage. Ist jemand bereit, sachlich zu diskutieren oder bringt er die im Mainstream gelernten Kampfbegriffe? Ich diskutiere gerne mit Mainstream-Gläubigen, um meine eigenen Standpunkte zu prüfen und Irrtümer zu finden. Das Problem ist, dass die Mainstream-Gläubigen über so wenig Wissen zu dem Thema verfügen, dass eine Diskussion schwierig ist. Wenn sie von der russischen Einmischung in Wahlen reden, dann frage ich immer nur, worin die denn bestehen soll. Darauf gibt es schon entweder keine Antwort oder die pauschale Antwort durch soziale Netzwerke. Und wenn ich dann frage, wie genau das passiert ist, in welchen Netzwerken und mit welchen Methoden etc., dann kommt schon nichts mehr. Dabei sind alle diese Informationen ja offen verfügbar. Aber die Mainstream-Medien belästigen ihre Leser und Zuschauer nicht damit. Und somit kennt auch niemand die Details. Das ist auch verständlich, denn wer würde ernsthaft glauben, dass Russland die US-Wahlen mit einem Gesamtbudget von über 2 Milliarden Dollar beeinflusst haben konnte, indem es für 100.000 Dollar Anzeigen auf Facebook geschaltet hat? Und wer sich die Anzeigen dann anschaut, würde sich fragen, wie die überhaupt etwas beeinflussen haben sollen oder können. Um diese lästigen Zweifel beim Leser erst gar nicht aufkommen zu lassen, verheimlichen die Mainstream-Medien diese Informationen eben. Und das gleiche sehen wir bei 9/11. Die tatsächlichen Fragen der Verschwörungstheoretiker werden im Mainstream weder erwähnt noch behandelt und erst recht nicht beantwortet. Von den Fragen wird man mit dem Begriff Verschwörungstheorie abgelenkt. Auf diese Weise kommt es ja erst von der von Lobo beklagten Ausgrenzung, indem sie mit diesen Kampfbegriffen arbeiten. Schließlich komme es in der 12. Phase dann zum Persönlichkeitsumbau. Es ist nun soweit. Der Verschwörungstheoretiker hat eine von Lobo suggerierte Persönlichkeitsstörung. Zitat: Schließlich folgt der manchmal unumkehrbare Sturz in die Verschwörungsgalaxie. Der Zugehörigkeit zur Gruppe und die Ablehnung durch Unwissende im früheren Umfeld hat Auswirkungen auf die Persönlichkeit. Zitat Ende. Danach beendet Lobo seinen Artikel mit dem Absatz, Zitat: Wer solche Verschwörungsweltbilder als Teil seiner neuen Persönlichkeit verinnerlicht hat, sieht in jedem Diskussionsversuch über die Verschwörungstheorie zwingend einen Angriff auf die eigene Person. Spätestens an diesem Punkt ist eine normale Diskussion sinnlos geworden. Zitat Ende. Er verdreht die Tatsachen. Denn wer lehnt denn einen Diskussionsversuch ab? Der Verschwörungstheoretiker, der wie Lobo selbst ausgeführt hat, das Gespräch mit seinem sozialen Umfeld sucht? Oder derjenige, der jede Diskussion mit dem Totschlagargument Verschwörungstheorie abwirkt? Wenn Lobo davon spricht, dass eine normale Diskussion sinnlos geworden ist, dann hat er recht. Aber sinnlos scheint sie mit Leuten wie ihm zu sein, denn er hat kein einziges Argument zu dem Thema gebracht, über das er mit so vielen Worten geschrieben hat. Wie aber soll man mit jemandem diskutieren, der dem Gegenüber eine Persönlichkeitsstörung unterstellt, anstatt Argumente in der Sache zu bringen? Es scheint schlimm zu stehen um die offizielle Version zu 9/11, wenn das alles ist, was es an Argumenten dafür gibt.